Bei uns ist es heute Liga 1 statt Liga 2. Alle 12 Vereine der Admiral-Bundesliga werden unter die Lupe genommen und wir verpassen ihnen sogar ein Herbstzeugnis. Unsere Taktik für heute?
Nichts abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen.
Wir schauen jetzt einfach von Spiel zu Spiel.
Wir müssen von Spiel zu Spiel denken.
Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Und spielen zu Spiel.
Das ist ja einmal so.
Klingt blöd, ist so.
Aus ist erst, wenn die Fat Lady singt, sagt man immer, aber...
Wir müssen schauen, dass wir immer von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Aber bei uns geht es auch zur Wir denken von Verein zu Verein und damit hallo und herzlich willkommen zur Zwarer Konferenz, 84. Episode, die allererste Bundesliga-Spezialausgabe. Und Harald, bevor wir es angehen, erste Frage, welcher Moment wird dir von diesem Herbst in Erinnerung bleiben?
Sehr viele Momente, in erster Linie all jene, wo ich im Fußballstadion gesessen bin und bange auf die Entscheidung des Video Assistant Referees gewartet habe. Waren sehr viele schöne Momente.
Ja.
Also da haben wir auf jeden Fall die Spannung gesteigert in der Liga.
Mhm.
Und der zweite Moment war der rund 3 Stunden nach Abpfiff eines Spiels im Dezember, als ich meine Finger dann wieder gespürt habe erstmals.
Das war Austria Wien gegen
den LASK.
Endstand, was war es nochmal schnell?
0:0 natürlich.
0:0, ja, passend im Grunde zum Wetter. Mein Magic Moment, deshalb würde ich schon fast sagen, Ronaldo schießt Blau-Weiß-Linz gegen Red Bull Salzburg in Salzburg zum Sieg. Das war schon groß. Der Aufsteiger, so dieses ja, ewige Duell David gegen Goliath. Das war schon eine coole Geschichte, vor allem weil es eben dann auch Ronaldo war, der dieses Goldtor erzielt hat, der so lange auf diesen Traum Bundesliga hingearbeitet hat und jetzt er sich dann eben auch selbst belohnen hat können. Aber wir haben gar nicht so viel Zeit. Ich würde sagen, wir gehen gleich rein und starten tabellarisch von unten nach oben mit dem Tabellenletzten Austria Lustenau. Nur 3 Punkte nach 17 Runden. Mhm. Sagen wir, wie es ist. Austria Lustenau ist ziemlich im Arsch.
Oder um es zu sagen, wie die Kollegen aus Clermont in der Rue de la Gac.
Boomer-Take, aber ja, stimmt.
Ich finde, wir sollten einmal mit was Positivem anfangen. Die Punktehalbierung wird aus der Lustenau nicht wehtun.
Ja, viel gibt es da nicht zu halbieren.
Genau.
Aber
nach aktuellem Stand der Dinge würden sie keine 50% verlieren.
Aber das war es dann auch schon mit dem Positiven aus diesem Herbst. Ja. Also, es gibt wirklich wenig... schöne Erlebnisse, die man als Austria-Lustenau-Fan in dieser Hinrunde gesammelt hat.
Ja, es hat ja de facto schon angefangen mit der Transferzeit, die lange Zeit die Lustenau-Fans als Zuschauer beobachten durften. Ich meine, dieses legendäre Mannschaftsfoto auf dem 14 Feldspieler oben sind. Ja. Und davon noch ein Teil von Spielern, die eigentlich nicht da sein wollten. Also Lukas Friedrichs zum Beispiel oder Stefano Sotanovic hätten sich ja gerne im Sommer verabschiedet, haben wir auch nie einen Hehl daraus gemacht. War für die wahrscheinlich auch nicht so einfach, dann doch weiter in Lustenau bleiben zu müssen. Und es hat sich halt durchgezogen. Ja. Die Neuzugänge haben nicht diesen Impact gehabt, den man sich auch nur annähernd erhofft hat, obwohl sie teilweise sehr große Namen waren wie Jonathan Schmidt, der aber halt auch mit seiner Fitness zu kämpfen gehabt hat. Und das hat halt von hinten bis vorn nichts funktioniert.
Ja, aber wenn du jetzt so den Vergleich ziehst zur Vorsaison, da war es im Sommer ja ähnlich. Also auch da hat man mit Transfers zu hadern gehabt, hat sich dann trotzdem, da ist man eben auch noch von der Euphorie getragen worden.
Eben,
das ist eben so, die Premierensaison, das zweite Jahr, sagt man ja auch des Öfteren, dass es die schwierigste Spielzeit ist für einen Aufsteiger. Und ich glaube, dass es auch wohl jetzt auch mal die letzte Bundesliga-Saison für ein paar Jahre sein wird, denn ich sehe wenig positive Dinge, die Austria Lustenau mir im Herbst geboten hat, wo ich mir denken könnte, ja, die schaffen noch den Turnaround, weil ich sehe auch die anderen Mannschaften stabiler unterwegs.
Mhm. Ja, was ihnen halt noch dazu wirklich wehgetan hat mit Joel Gounet und mit Hakim Genusch, ist die Hälfte der Stammverteidigung weggegangen, haben sie auch überhaupt nicht auffangen können, zumal mit Matthias Mark, der Kapitän, auch schon seit der 6. Runde das letzte Spiel gemacht hat, sehr lange ausfällt. Sind halt so viele Puzzlesteine, die dann ein sehr schlechtes Bild ergeben.
Ja, vor allem die Offensive, Alter, 8 Tore in 17 Runden. Nur der SC Neusiedl aus der Saison 1983-84 hat eine schlechtere Offensive nach 17 Runden aufgeboten, nämlich damals 6 Tore. Also
ja,
es kommt eben alles zusammen bei Austria Lucerne, finde ich auch.
Die holen mit Nikolai Baden-Fredriksen einen Stürmer, der ja exzellent funktioniert hat, ein paar Kilometer weiter aus den Niederlanden zurück. Der hat keinen einzigen Scorerpunkt in 622 Spielminuten. Nichts. Null.
Ja, aber was mich ja noch mehr negativ flasht, ist eben die Saison, und du hast die beiden schon erwähnt, von Lukas Friedrichs und Stefano Sudanovic. Also die im Grunde im Sommer woanders hin wollten, haben sich jetzt in diesem Herbst, in den letzten Monaten nicht unbedingt angeboten für einen neuen Verein. Lukas Friedrichs nur 2 Tore, Sudanovic 0 Tore, jetzt auch verletzt.
Friedrichs auch immer wieder verletzt, muss man auch dazu sagen. Aber ja, sehe ich genauso wie du. Ja. Also normalerweise sollte man sich da eine Trotzreaktion erwarten, dass man sagt, okay, es hat nicht geklappt, jetzt haue ich mich so rein in dem Herbst, dass Angebote kommen, wo der Verein nicht mehr Nein sagen kann. Ja, ich wüsste nicht, für wen da jetzt ein Angebot kommen sollte. Nur Rhein hat ganz gut performt, finde ich. Um noch was Positives zu sagen.
Dann sagen wir mal so, es erinnert alles so ein bisschen so an diese legendäre Vorwärts-Steier-Saison 1995-96, damals Steier als erstes Team ohne Saisonsieg abgestiegen. Man hat noch genügend Spiele, um das zu verhindern, dass man zumindest nicht ohne Saisonsieg absteigt. Wird dennoch extrem schwer. Die Hoffnung ist eben, dass ein neuer Trainer jetzt da neue Impulse bringt, dass er nochmal eine Euphoriewelle auch in Lustenau ausüben kann. Problematik dabei aber, Austria verliert eben auch im Frühjahr das Heimrecht gefühlt. Bregenz ist eben nicht Lustenau. Du bist zu Gast bei Schwarz-Weiß Bregenz und nicht bei dir zu Hause.
Stimmt, ja. Bin gespannt, für wen sie sich entscheiden als Nachfolger von Markus Mader. Meiner Meinung nach ist für das Jahr 2024, zumindest für die erste Hälfte, beinharter Ergebnisfußball angesagt. Also da braucht es keinen Schönheitspreis, da braucht es nichts, da braucht es einfach wirklich nur Punkte, Punkte, Punkte.
Also übernimmt man nicht nur das Bregenzer Stadion, sondern vielleicht auch den Trainer?
Wäre vielleicht in der aktuellen Situation von Austria Lustenau eine ganz gute Wahl.
Andi Herauf hat die SV Ried damals auch in der Bundesliga gehalten. Also bin mir jetzt auch nicht sicher, ob er der Trainer wäre, den ich einen Vertrag über 3-4 Jahre geben würde, aber zumindest so für ein halbes Jahr da werken Austria Lustenau. Er kennt den Verein, hat ja auch in den Nullerjahren bei Austria Lustenau schon auf der Ersatzbank gesessen als Trainer, von dem her. Ja, wieso nicht? Markus Mader, ein paar Worte noch zur Entlassung. Finde es ein bisschen unverständlich, dass Alex Schneider dann eben interimistisch übernommen hat, und das hat jetzt ja nicht wirklich was gebracht.
Ja, es war jetzt kein Effekt da, ja. Ich finde es ein bisschen schade, ich finde Markus Mader wirklich Großes geleistet in Lustenau, muss man schon auch sagen. Ja, in dem Herbst war er dann auch selbst ein bisschen ratlos. Denke und hoffe doch, dass er noch einmal eine Chance kriegt, sich auf diesem Niveau zu beweisen.
Wer weiß, vielleicht gibt es ja einen Trainertausch, Markus Mader. Dann würde ja auch ein Platz vielleicht bei Schwarz-Weiß Bregenz offen werden. Da könnte ich mir Markus Mader schon auch gut vorstellen. Unterm Strich gibt's für Austria Lustenau aber die Note nicht genügend. 16 Punkte weniger als in der Vorsaison. Die WSG Tirol findet sich in dieser Saison nicht nur im Abstiegskampf wieder, sondern auch in einer Sinnkrise. Oder wie erklärt man sich dieses legendäre Interview von Thomas Silberberger gegenüber Sky?
Ja, ich meine, Thomas Silberberger ist ja als Mensch bekannt, der sein Herz auf der Zunge trägt. Ganz kurz noch auf, wie du sagst, Abstiegskampf. Sagen wir es, wie es ist, wenn es aus der Lustenau in der Form nicht gäbe, würde die WSG Tirol eine Abstiegssaison spielen.
Ja, also sie sind sogar schlechter als in der wirklich miserablen Aufstiegssaison 2019-20, in der man ja eigentlich auch abgestiegen wäre, wenn es nicht Mattersburg gegeben bzw. dann nicht mehr gegeben hätte.
Richtig, ja. Ja, und dementsprechend Sinnkrise, ja, wenn die Ergebnisse nicht passen, dann tragt auch das Drumherum halt in Innsbruck wenig ja, zu guter ja, Stimmung
ist
bei.
Ja, aber es ist keine gute Stimmung. Es gibt keine Stimmung.
Ja,
es ist keine.
Na, zu guter Stimmung nicht innerhalb des Vereines,
meine ich. Ja, okay.
Ja, also was hat Thomas Silberberger, du magst ihn sicher zitieren.
Na schau, er hat gegenüber den Kollegen von Sky gemeint, beim Verein steht ein Ablaufdatum, wenn wir nicht schnellstmöglich rundherum was ändern. Infrastrukturell müssen wir riesige Schritte machen. Irgendwann frisst es die WSG 100%ig. Und dann hat er auch noch diese Zuschauerthematik angesprochen. Mhm. Es ist frustrierend. Wir spielen lieber auswärts als wieder heim. Da kann man etwas Bundesliga-Luft schnuppern. Negativwert, ich meine, okay, das war eben dann dieser Nachtrag gegen Rapid, nicht mal 1000 Zuschauer. Spieltermin war suboptimal, ist mir schon klar, dass dann auch viele Rapid-Fans nicht nach Innsbruck gereist sind. Aber Harald, ich sprich's offen aus, was glaube ich an jeder in Österreich denkt, was du insgeheim denkst und ich glaube auch alle WSG-Tirol-Fans-Mitarbeiter denken. Keiner hat Bock auf WSG-Tirol, ohne Scheiß. Warte, ganz kurz, ich würde das noch fortführen. Aber was ich Bock habe? Auf WSG Wattens. Dieses Vorhaben, der Tiroler Fußballverein zu werden, der ist einfach nicht aufgegangen. Hört's auf mit diesem WSG Tirol. Back to the roots. Ja, dann sagst du eben, du bist am Tivoli zu Gast, aber du versuchst irgendwas im Gernot Langes Stadion umzubauen. Aber deine Wurzeln müssen im Wattens sein.
Das ist nicht der, in Innsbruck. Ja, das ist der Punkt, den ich auch ansprechen wollte. Vor allem, wenn man immer wieder sieht, die Cup-Heimspiele tragen sie ja noch im Gernot Langes Stadion aus. Da kommen ja Menschen, da ist ein bisschen was los. Es ist komplett still geworden, um diese jegliche Vorhaben da irgendwie was zu machen in Richtung Stadion. Zumindest habe ich wenig
bis gar nichts. Ich glaube, so ein Holzstadion
mitbekommen. Ja, ob es jetzt Holz oder Glaskristalle sind, das ist ja wurscht. Ne? Ja. Aber ja, wie du sagst, die WSG Tirol ist nicht der Tiroler Fußballverein. Ne?
Ja,
selbst obwohl sie der letzte Verbliebene sind.
Ja, und ich würde mir da als WSG-Fan auch vor den Kopf gestoßen fühlen, weil es ist Wattens, mein Verein, und nicht WSG Tirol. Und ganz ehrlich, dieser Schachzug ist eben nicht aufgegangen. Diese Möglichkeit gibt's nicht. Du hast einen Tiroler Verein, der die Massen anzieht. Das ist Wacker, die spielen jetzt in der 5. Liga, die brauchen noch Jahre. Du hättest die jetzt positionieren können als der Wattener Verein, der jetzt mal über einen gewissen Zeitraum zu Gast ist am Innsbrucker Tivoli. Aber dass du irgendwie schaust, wieder zurückzukommen. Mhm. Weil auch die Aufstiegssaison, da waren auch
es gibt
keine, Stimmung im Gernot Lange Stadion.
Ja. Ich habe das Gefühl gehabt in diesem Herbst, dass es zwischenzeitlich auch für Thomas Silberberger ernst werden hätte können.
Das kann
man oder ernst wird. Ich meine, das ist natürlich schwierig, wenn man einen Trainer über ein Jahrzehnt inzwischen im Amt hat, ob man den setzt man nicht so einfach vor die Tür und das völlig zu Recht. Ja. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass sie eventuell einmal, dass sie schon darüber nachgedacht haben, da was zu tun.
Ja, da würde ich aber 2, 3, 4, 5 Mal noch drüber nachdenken, denn wenn die WSG Tirol eine Identifikationsfigur hat, dann ist es Thomas Silberberger. Also, wenn sie das auch noch aufgeben, ja okay, dann können sie komplett neu starten. Dann brauchen sie einen, wenn WSG Tirol hassen, dann können sie komplett neu benennen. Keine Ahnung. Also, sportlich war das einfach miserabel.
Das war sportlich wenig bis gar nichts. Man muss sagen, okay, Luca Grunberger hat in die Spur gefunden. Ja. Ist einer, wo man sagt, ja, hat das Zeug, um Bundesligaspieler zu sein, hat man in den letzten, seit dem Wechsel zu Sturm ja auch daran zweifeln können. Nick Prelitz aus Cagliari zurückzuverleihen und der dann 8 Scorerpunkte macht, das ist ein Geniestreich gewesen.
Ja.
Aber sonst war da halt wenig. Ja. Ich meine, natürlich auch ein bisschen Pech, ja, wenn der Spieler wie Pro Blume dann einfach langfristig ausfallen, fehlt es da dann halt auch. Ja.
Dennoch, Jahresabschluss nicht so miss. 2 Siege in den letzten 4 Spielen, auch zum Jahresabschluss generell das 2:1 gegen Blau-Weiß Linz. Und jetzt zum Jahresauftakt im Februar geht es gleich voll zur Sache. Es ist im Grunde ein 3-statt-6-Punkte-Spiel, wenn man an die Halbierung denkt, gegen Austria-Lustenau zu Hause am 16. Februar. Da wird man dann schon sehen, in welche. Ich meine, okay, das ist halt wirklich ein Megaspiel im Grunde. Wird der Tivoli brennen.
Ja.
Nein, aber gut, also wie bei Austria-Lustenau, eine bessere Note können wir nicht geben. Es ist einfach ein nicht genügend für die WSG Wattens. Der Start unter Neo-Trainer Joachim Standfest war richtig gut beim SC Altach, aber gegen Ende hin ist den Ländle-Kickern so ein bisschen die Luft ausgegangen.
Das kann man so sagen, ja. Vor allem nach dem letzten Cup-Spiel dann diese 5 Runden, 4 Niederlagen. War wenig. Dabei sind sie gut gestartet, besser gestartet, als ich es erwartet hätte.
Ja, ich glaube, die Kritik war schon damals im Sommer, beziehungsweise Fragezeichen hinter der Personalie Standfest, beziehungsweise dem Duo Standfest. Ja. Wallner, da war man sich nicht sicher, was man bekommt. Dann glaube ich, er hat die ersten 2 Runden verloren oder nicht gewonnen, aber dann hat man wirklich sich so reingekämpft in die Saison, zwischenzeitlich auch in der Meistergruppe gewesen, nach der 8. Runde. Mhm. Ja, aber irgendwie, was bleibt von diesem Herbst, sind für mich eher die Erfolge gegen Austria Lustenau, die eben für die Fans enorm wichtig waren.
Ja genau, 2 ganz deutliche Derby-Siege, natürlich extrem wichtig im Ländle. Finde ich auch richtig geil, was da los ist bei den Derbys inzwischen. Also Hut ab, was die Fankurven da zu bieten haben. Ich finde schon, dass ich auch im Standfest das, was er... womit er angetreten ist, dass er das umgesetzt hat. Ja, es ist extrem unangenehm, gegen diesen SC Altach zu spielen.
Ja, und unangenehm war es auch für viele Defensivereien, wenn Gustavo Balotelli ins Laufen gekommen ist.
Gustavo Santos.
Ja, komm, Alter, ist nicht Gustavo Santos, der ist für mich noch immer Gustavo Balotelli. Ich meine, man ist Offensive generell trotzdem sehr harmlos. Man hat nur 13 Tore erzielt. Balotelli war länger verletzt, war scheinbar noch generell in der ganzen Saison nicht bei 100%, weil er nie über die volle Distanz gespielt hat, aber trotzdem Top-Goal-Getter mit 4 Treffern über alle Bewerber hinweg gesehen.
3 Meisterschaftstore,
ja. Überschaubar, aber ich glaube, dass da nach wie vor einiges möglich ist, wenn der ins Laufen kommt.
Glaube ich auch, ja, dass der mit seiner Körperlichkeit und seinem Spielstil auch in der Bundesliga sehr gut funktionieren kann. Enttäuschend Ateneo Rio für mich. Ein Saisontor. Also lässt jegliche Effizienz vom Tor vermissen. Gäbe ja genug Torschüsse ab eigentlich.
Ja, aber der war schon im Sommer gefühlt da bei einem anderen Verein, beziehungsweise ist er mit einigen Vereinen in Verbindung gebracht worden.
Was ihn dann noch wehtut, ist Manuel Britl. Sehr spät erst kommen und dann mit einem Kreuzbandriss sehr schnell ausgefallen. Also ich glaube, dass der schon ein wichtiger Baustein hätte werden können in der Mannschaft. Ja. Es ist eine, angesichts der 2 Mannschaften, die dahinter stehen, wird es reichen in der Saison. Ne?
Das ist auch so.
Das ist okay, zumal, wie du gesagt hast, schon hinter der Neuaufstellung des SC Altach mit Rolli Kirchler gibt es auch einen neuen Sportdirektor. Da schon große Fragezeichen gestanden sind. Ist das was, worauf man aufbauen kann, sag ich einmal.
Es ist ja auch eine minimale Steigerung gegenüber der Vorsaison zu erkennen. Man hat nach 17 Runden einen Punkt mehr am Konto als 2022. Viel interessanter finde ich aber, wenn du noch ein paar Jahre weiter zurückgehst, denn ich habe mir so generell so die Tendenz vom SC Altach in den letzten 10 Jahren angesehen. Und vor 7 Jahren war man mit 36 Punkten nach 17 Runden auf Platz 1. Paralleluniversum.
Mhm, cool.
Vor Sturm Graz und Red Bull Salzburg.
Verrückt.
Wie geil, oder? Also das ist komplett irre. Damals, Alltag, es ist gar nicht so lange her.
7 Jahre sind nicht so lange her.
Ja.
Damit Kanadi, oder?
Nein, doch. Ich glaube, Kanadi und Grabherr. Doch, Kanadi.
Nein, es müsste Kanadi gewesen sein.
Kanadi, oder? Und dann ist Kanadi zu Rapid gegangen.
Ja,
oder?
Ich glaube, oder?
Und dann hat Grabherr übernommen. Ja, sowas. Ja. Gefährliches Halbwissen. Ja. Ich habe es jetzt eine ganze ausrecherchiert.
Entschuldigung. eine letzte Sache noch, bevor wir Altach abschließen.
Ja.
Altach ist der österreichischste Verein in der Bundesliga. 85% der Spielanteile der Österreicher. Top 1. Top 1.
Top 1 und Platz 1 für den SC Altach. Aber bei den Schulnoten hat es nicht gereicht für die Note sehr gut. Da muss man schon ein bisschen Luft nach oben lassen, unterm Strich. Ist es aber dennoch eine Note befriedigend. Für viele waren sie der Fixabsteiger Nummer 1 in der Bundesliga. Der Start hat die Annahme auch bestätigt. Aber mittlerweile ist Blau-Weiß Linz richtig gut angekommen in der Liga.
Ja, man kann nur den Hut ziehen. Das ist natürlich vor allem auch für uns völlig überraschend, dass ein Team, das in der zweiten Liga sehr gut performt, ja, in der Bundesliga auch realisieren kann.
Mhm. Immer wieder.
Wow. Überrascht Jahr für Jahr aufs Neue alle natürlich. Richtig stark, was sie gemacht haben. Man hat am Anfang gespürt, dass sie erstens einmal aufgrund ihrer Spielweise die ein bisschen adaptieren mussten. Zweitens einmal, dass sie halt doch mit Fally Majulu und Matthias Seidel zwei absolute Leistungsträger verloren haben. Das definitiv, vergisst man ja immer wieder. Ja. Ja. Das noch dazu mit Christoph Schösswender ein Sportdirektor Neuling den Kader zusammengestellt hat, ja, und das innerhalb kurzer Zeit tun musste. Soll Schlimmeres passieren, als dass man bis zur sechsten Runde wartet, um dann den ersten Sieg einzufahren. Und ich meine, dann ist er eh gelaufen. Ja. Achte Runde, das ist 1:0 in Salzburg.
Weltklasse.
Da werden sie das noch ein paar Jahre drüber reden können.
Ja, aber ich glaube auch über den Derby-Sieg gegen den LASK und das Unentschieden gegen Sturm. Also da war eine Phase dabei bei Blau-Weiß, die war wirklich richtig gut. Ich finde es ja ganz interessant, wenn du so die Leistungsdaten des Blau-Weiß-Linz-Kaders die ansiehst. Die 9 Spieler mit den meisten Einsatzminuten waren bereits in der Vorsaison auch in Liga 2 mit dabei. Mhm. Also sie haben Abgänge, Fally Majulu und Seidel, und haben diese Plätze eigentlich gar nicht spielertechnisch jetzt so adäquat ersetzt, sondern sie haben eben die Spieler nach oben geschoben, die man schon hatte, und es läuft dennoch. Und das ist zum Beispiel der Unterschied. Ich ziehe den Vergleich sehr oft, aber ich finde es eben bemerkenswert. Bei Austria Klagenfurt hat es funktioniert. Die haben auf diese Aufstiegs-Euphorie gesetzt. Die SV Ried eben nicht. Die haben damals einen kompletten Personalaustausch fast gehabt und sind dann auch die ersten Monate dafür bestraft worden, meiner Meinung nach.
Nein, sehe ich ähnlich. Ja. Ich meine, vor allem wenn man sich anschaut, wer ist gekommen. Ja. Christian Dobras war so ein bisschen der Seidel-Ersatz, mehr oder weniger, ja.
Ganz neuer Zunehmer, der hat ja schon bei Blau-Weiß vor 2 Jahren gespielt.
Spielt so gut wie gar keine Rolle.
Ja.
Stefan Feiertag, der so halb Fally Majulu-Ersatz war, kommt regelmäßig, aber halt immer von der Bank. Dafür haben sich halt eben, wie du sagst, der Leute, Paul Mensa, ja. Also Paul Mensa war in der Blau-Weiß-Offensive in der Aufstiegssaison meiner Meinung nach das schwächste Glied. Ja.
Das schwächste Glied war schon total stark.
Ja, aber hätte ich nicht zugetraut, dass der so stark in der Bundesliga seine Leistungen bringt. Ja. Ronny Waldo.
Funktioniert. 5 Tore, 4 Assists.
Großartig.
Gleiche Zeit zur Vorsaison hat er nur ein Tor mehr nach 17 Runden und das eben in Liga 2. Also endlich. Also echt, ich freue mich extrem für Ronny Waldo, dass dieser Traum jetzt endlich in Erfüllung gegangen ist und dass er dann eben auch sich selbst belohnt mit Toren, mit Assists, mit guten Leistungen. Aber schau, wenn wir jetzt schon drüber reden, über die ganzen Neuzugänge, die unterm Strich nicht wirklich eine Rolle spielen. Was sagen wir eigentlich zum ersten Transferfenster von Christoph Schösswender?
Also, weißt du, was du meinst? Ich finde, Alen Basic verletzt gewesen zu Saisonbeginn, kann man jetzt nicht so richtig bewerten. Conor Noss hat, finde ich, schon Ansätze, weil verstehe ich, was man in dem gesehen hat. Ist halt von der Effizienz her sehr viel Luft nach oben. Christian Dobers haben wir besprochen, Stefan Feiertag auch, wer bleibt noch?
Stefan Haudum, aber es war auch eine Rückkehr, der ist eben bei Blau-Weiß groß geworden.
Spielt gelegentlich, ja. Und ich meine, Raphael Hofer war ja eh klar, dass das eher Richtung Kaderergänzung geht jetzt einmal. Ne? Finde ich okay. Also, wie gesagt, der Kader funktioniert.
Na, verstehe also,
es ist mal,
ich finde es ja auch geil.
Man sollte dafür Sportdirektoren arbeiten, nicht nur anhand der Neuzugänge bewerten, sondern am Gesamtkonstrukt.
Definitiv. Ich finde es einfach auch geil, dass Blau-Weiß einfach den Jungs das Vertrauen schenkt, die eben auch diesen Aufstieg geschafft haben, und dass da dann nicht irgendwelche anderen Spieler vor die Nase gesetzt werden, die eben dann nicht dabei waren. So nimmst du Euphorie mit, eigentlich arg, du verlierst in den ersten 5 Runden fast alles und findest dann aber wirklich zurück in die Spur. Nach den ersten 5 Runden viel Kritik auch schon von den Blau-Weiß-Fans in den sozialen Foren gekommen gegenüber Gerald Scheibrenner, aber der ist einfach ruhig geblieben, hat ein bisschen sein System adaptiert, funktioniert jetzt in der Bundesliga. Kann man sich vorstellen, dass Blau-Weiß irgendwie in dieser Saison in Schwierigkeiten kommen sollte, aber es stellt sich natürlich schon die Frage, wie werden sie dann mit dem Abstiegskampf umgehen? Es ist dann wieder schon eine andere Situation.
Natürlich, es wird den Cut geben, es wird die Punktehalbierung geben und dann musst du in den ersten ein, zwei Runden Show liefern, sonst könnte es dann noch einmal eng werden hinten raus. Klar. Nettes Stadion.
Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Auch das sicherlich ein Faktor. Das Hoffmann Personalstadion, 2 Siege, 5 Remis, nur 2 Niederlagen, da auf Platz 7 in der Bundesliga. Also jetzt muss man noch ein bisschen nachholen. Aber gefällt mir gut. Und Blau-Weiß hat eben die Fanbasis. Das ist der nächste Entwicklungsschritt, den dieser Verein hat auch gehen müssen. Eigenes Zuhause, wo man neue potenzielle Fans auch gewinnen kann. Stimmungsvolle Bilder. Ja. Alles gut. Also Blau-Weiß-Linz unterm Strich. Für diesen Herbst gibt es die Note. Gut. Nur 16 Tore in 17 Spielen. Die Austria hat nicht nur ein Finanz-, sondern auch ein Offensivproblem. Platz 8 am Ende des Jahres. Wie hast du den Herbst der Veilchen gesehen?
Divers.
Ja?
Würde ich sagen.
Also, im Grunde schön, Fall der Austria.
Ich finde, dass sie okay reingekommen sind in die Saison, ja. Aber dass dieses Rückspiel gegen Legia Warschau war halt einmal dermaßen ein Schlag in die Magengrube, psychologisch, dass sich die Austria nur schwer davon erholt hatte.
Nicht nur psychologisch, sondern glaube ich auch finanziell. Also das war einfach ein Stimmungskiller im Verein.
Eines der absurdesten Fußballspiele, die ich jemals gesehen habe. Und dann ist es halt so ins Laufen kommen, einmal der Negativstrudel, dass du aus der vorne niemanden hatte, der getroffen hat, abgesehen von Andi Gruber. Also Haris Tabakovic ersetzen ist nicht gelungen, muss man ganz klar so sagen.
Aber wer hat im letzten Herbst die Tore eigentlich geschossen? Weil Haris on fire war Anfang des Jahres,
2023. Ich meine, da war es ein bisschen aufgeteilt wenigstens. Ja. Da haben halt diverse Spieler getroffen. Das ist passiert ja diesmal auch nicht wirklich. Ja. Und dann hat es noch dieses Defensivproblem gegeben, ja, dass die Austria Slapstick-Tore kassiert hat, die wirklich schlimme Eigenfehler größtenteils. Ja. Und dann war dieses Derby genau der Wendepunkt, ja, das, wo Trainer Michael Wimmer schon ein bisschen angezählt war, und dann bringt die Austria mit 2 Mann weniger dieses 0-0 gegen Rapid daheim über die Zeit und auf einmal starten die eine Siegesserie, kriegen kein Gegentor mehr und treffen gelegentlich. Ja. Das war auch das, wo die Austria ein bisschen umgestellt hat im Mittelfeld, wo sie ein bisschen defensiver geworden ist. Marvin Potzmann hat seinen Platz als Sechser eingenommen. Dementsprechend hat die Austria in der Defensive Stabilität gewonnen, aber ist nach vorne ja nur sehr, sehr selten gefährlich geworden. Ja. Und das hat sich dann am Ende hinten raus wieder gerecht, weil dann haben sie zwar hinten keine Tore gekriegt, aber vorne auch keine mehr geschossen.
Ja, und der Entertainment-Faktor leidet dementsprechend auch darunter. Mhm. Wo ist Dominik Fitz? Ich meine, wenig Kreativität. Ich meine, Entschuldigung, der war in der letzten Saison einer der kreativsten Fußballer, die wir in der Bundesliga gehabt haben.
Ist er ja nach wie vor.
Darf er noch nicht ran.
Nur spielt er sehr selten. Ja. Und ich meine, Dominik Fitz hat kein einziges Meisterschaftstor in der Ära Michael Wimmer erzielt. Und das ist halt
schon ein paar Monate jetzt da.
Meilenweit entfernt von den Ansprüchen. Also das berühmte violette Tafelsilber. Dominik Fitz hat kein Stammlevel, wenn er fit ist. Matthias Braunöder hat keine 50% der Pflichtspieler in der Startelf bestritten für die Austria. Also das Tafelsilber, ich weiß nicht, wer das kaufen soll, wenn es in der Schublade versteckt liegt. Ja. Also,
ich meine, okay, bei Braunöder, gut, der ist noch relativ jung, da kann man mal so ein Leistungs... Die Klein ist das richtige englische Wort, keine Ahnung. Kann man schon mal verkraften oder ist verständlich. Aber Dominik Fitz, das ist jetzt nicht seine Premierensaison in der Bundesliga. Der war vor fünf Jahren war er im Grunde schon das gehypte Tafelsilber. Dann ist es auf einmal in Liga 2 gepackt worden und dann ist er auf einmal wie Phönix aus der Asche
zurückgekommen. Hat man eigentlich gedacht, das stabilisiert sich auf einem hohen Niveau und er hat ja auch seine Szenen, wenn er spielt. Es ist jetzt nicht so, dass Dominik Fitz schlecht spielt, wenn er spielt. spielt halt jetzt hinten raus vor allem nicht mehr regelmäßig. Ja. Und davor hat die Effizienz halt schon auch gelitten. Ja. Auch weil die Auster halt viel über die Flügel spielt, weil sie halt dieses Tabakovic-Spiel nicht aus den Köpfen rausgebracht haben, gefühlt.
Ja, aber das Problem ist, es ist eben kein Tabakovic da vorne drin. Also ein Alexander Schmidt ist eben kein Tabakovic.
Ja, und dann kommt noch dazu, die Auster hat 6 Ausschlüsse kassiert in diesem Herbst in der Bundesliga. Mhm. 3-mal Rheinrot und 2-mal Gelbrot. Galvao und Martins jeweils 2-mal ausgeschlossen worden. Also als Innenverteidiger hat jeder mal ran dürfen, weil eh immer wer gesperrt oder verletzt war.
Was macht man jetzt mit dieser angefangenen Saison der Austria? Also ich meine, über die Schuldenkrise haben wir jetzt ja gar nicht gesprochen, mhm. über den möglichen Stadionverkauf auch nicht. Sportlich gesehen, Jahresabschluss mau. Nur 3 Remis in den letzten 4 Spielen.
Ja, ich meine, die Austria muss jetzt einmal alles dafür tun, dass sie da über diesen Strich drüber kommt. Ja, vielleicht geht sich irgendein Verkauf aus im Winter.
Dominik Fitz, ist die Ausstellung noch der richtige Verein für Dominik Fitz?
Ich weiß jetzt nicht, ob Dominik Fitz, aber ich finde zum Beispiel Manuel Polster ist ein Spieler, der sich durchaus ins Rampenlicht spielen mhm. konnte in dieser Saison. Also der schon starke Leistungen bringt, der sich defensiv auch verbessert hat. Und der junge Mann ist 19.
So.
Da geht schon noch was, ja?
Ja, ja.
Er ist 20. Ja,
gut, ich meine, ich glaube, es ist auch nicht der beste Zeitpunkt, um Dominik Fitz zu verkaufen. Das hätte man vielleicht vor einem Jahr machen sollen, dann
also wäre es besser. Ich traue der Austria schon zu, dass sie sich so stabilisiert, dass sie es in die Meistergruppe schafft. Ja. Europacup-Startplatz wäre aus diversen Gründen nicht unwichtig, sagen wir mal so.
ein Start noch aus diesem Herbst: Andi Gruber, 8 Tore. 50% aller Austria-Tore in dieser Bundesliga-Saison hat Andi Gruber erzielt. Wenn einer eine positive, ein Austria-Herbst hinter sich hat, dann Andi Gruber.
Dann Andi Gruber, ja. Ich meine, Aslani hat immerhin dann seine 3 Tore gemacht, letztendlich. Ja. Ja, ist was, ein Top-Wert für diese Mannschaft. Ja.
Ja, ja. Das stimmt, aber trotzdem überschaubar.
Ja.
Also prozentual ist es kein schlechter Wert, aber wenn man halt dann nur 16 Tore erzielt hat, dann sind ja, egal.
Vielleicht kommt Marco Ragusa.
Ich sag's euch, viele schreiben Marco Ragusa ab. Ich glaube, wenn der irgendwann wieder fit ist und spielen kann, dann wird er explodieren. Mhm. Und dann wird er jeder noch drüber nachdenken, warum er einst so sehr Marco Ragusa kritisiert hat. Aber es ist ein Running Gag mittlerweile.
Ja, 25 mittlerweile.
Wann ist er bei der Austria?
Seit 1,5 Jahren.
Wahnsinn. Wie viele Spiele hat er gemacht?
Für die Austria?
Ja.
0.
Sehr gut. Aber kein sehr gut gibt es für die Austria für diesen Herbst. Es ist am Ende knapp am Fleck dran, aber unterm Strich ein genügend. 6 Punkte mehr als in der Vorsaison, die Abgänge von Baribo und Malone kompensiert. Der WRC ist auf Tuchfüllung mit der Meistergruppe, aber wohin geht die Reise?
Starker Herbst, finde ich auch. Ja.
Sehe ich auch.
Hat gut funktioniert und ich glaube, die Reise geht, wenn sie so weitermachen, in Richtung Meistergruppe.
Das, was Manfred Schmidt in dieser Saison gemacht hat, beziehungsweise was ihm gelungen ist, er hat einfach die Defensive stabilisiert. Wenn du den Vergleich wieder ziehst mit der Vorsaison, sie haben 6 Punkte mehr als 2022 nach 17 Runden gehabt, aber 6 Tore weniger erzielt. Mhm. Sprich, man hat eben konzentrierter die Spiele auch angelegt, offensiv und defensiv. Mhm.
Na, also wie gesagt, finde ich sehr gut, was da passiert ist beim WRC, weil du die Defensive ansprichst. Das hat sich meiner Meinung nach mit Nikolas Veratschnik, ein Rechtsverteidiger beim WRC, entwickelt, der recht bald schon im Nationalteam anklopfen könnte. Zumal es eine Position ist, auf der Österreich jetzt nicht übermäßig gut besetzt ist.
Das stimmt.
Und weil du Taibaribo und
Maurice Malone
angesprochen hast.
Ja, aber das waren die Top-Goalgetter. Ja, Baribo 16 Tore und Malone 8 in der
Vorsaison. Aber sie haben ja schon wieder einen Stürmer gefunden, der wirklich super funktioniert. Ja? Also Mohamed Bamba, der hat sehr, sehr viel. Ja. Und ich meine, jetzt hat er mal 6 Tore und 3 Assists, aber dem traue ich im Frühjahr zu, dann noch einmal was draufzulegen. Ich meine, kommt natürlich darauf an, ob er oben oder unten. Ne?
Ja, ja.
Aber das ist ein Stürmer von einem Format, wie es in Österreich keine zwei Handvoll gibt.
Ja, vor allem, weil er noch jung ist. Das ist jetzt keiner, der mit Ende 20 in die österreichische Bundesliga geht, sondern ein junger Stürmer, Mohamed Bamba, 6 Tore in dieser Saison bereits erzielt. Ich finde auch, die Einkaufstour im Sommer ist gut gewesen. Man hat jede Mannschaftsabteilung verstärkt und den Kader besser gemacht. Scott Kennedy in der Verteidigung, immer schwer seinen Namen auszusprechen, Sandro Altunaschwili im Mittelfeld, und dann hast du eben Mohamed Bamba in der Offensive. Und ja, bin gespannt. Also der WRC hat sich einfach auch als Pflaster entwickelt, um Spieler auch weiterzuentwickeln und dann zu verkaufen. Schon weiß man ja auch ein gutes Beispiel dafür. Aber wenn du dann wiederum schaust, was macht eigentlich Maurice Malone und Ty Baribo? Wenig bis gar nichts. Ein Ty Baribo mittlerweile ja in der MLS bei Philadelphia, der hat kein Tor erzielt und eher nur Ergänzungsspieler, und Maurice Malone ein Tor und die Joker-Rolle beim FC Basel auch des Öfteren verletzt. Die haben es jetzt eher schlecht erwischt in der Hinrunde.
Nein, ich finde auch zum Beispiel, wie sich Augustin Buarque entwickelt hat jetzt in dem Herbst noch einmal, auch 5 Tore, 5 Assists. Allein er hat 4 Bamba-Tore vorgelegt. Das wird auch einer sein, wo bald einmal Clubs anklopfen und eventuell im 7-stelligen Bereich Angebote abgeben. Ja. Bernhard Zimmermann?
Der ist nicht aufgegangen.
Nein, überhaupt nicht. Der ist nicht aufgegangen. Mal in der Startelf, was war das, Runde 7, glaube ich, gestanden. Kommt jetzt nur mehr von der Bank, hat seine 2 Tore erzielt. Hat sich nicht ausgezahlt, die Leihe.
Nee, muss aber man ganz ehrlich so eben, sagen. Ja. Aber da waren eben vielleicht auch andere Spieler, die nicht den Namen eines Bernhard Zimmermanns gehabt haben, die dann aber de facto besser in die Saison gestartet sind und so dann auch in Folge weiter performt haben. Ganz wichtig auch, Big Points im Derby gegen Austria Klagenfurt. Und ja, sie sind auf einem guten Weg. Also der WRC, die werden sich matchen mit Rapid, mit der Austria um diesen 6. Platz. Und zum Jahresauftakt, da geht es ja auch gleich gegen Rapid. Da wird eben dieses Spiel auch zeigen, wohin der Weg führt für die Wolfsberger in dieser Spielzeit. Für diesen Herbst gibt es aber von uns die Note. Gut.
Ich sage nicht gerne was, aber...
Das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so einen Hals die ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was die uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war...
Es ist wahnsinnig. Wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl...
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung?
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Es ist die gefühlt 10. Umbruchssaison in Folge von Rapid. Die Hütteldörfer kämpfen wieder, um über den Strich zu bleiben. Eigentlich ja gar nichts mehr Neues bei Rapid. Ist es noch eine negative Überraschung? Ich meine, Zoran Barisic hat es am Anfang der Saison ja sogar in einem Interview gesagt, das Ziel muss Top 6 sein. Und viele erst dann daraufhin kritisiert worden. Ja. Aber eigentlich hat er vielleicht die Qualität von Rapid nur richtig eingeschätzt.
Ja, wahrscheinlich sind die Verantwortlichen des SK Rapid erstmals realistisch in eine Saison gegangen. Andererseits, warum haben sie dann den Trainer gewechselt?
Naja, okay, haben wir vor ein paar Wochen mal besprochen, bei Markus Katzer. Es ist, glaube ich, auch schwer, wenn du deinen Vorgänger als Trainer im Verein hast. Also Markus Katzer hat übernommen eine Sportdirektor-Position und du weißt ganz genau, keine Ahnung, wie das Verhältnis zwischen Markus Katzer und Zoki Barisic war, aber ich glaube, es ist dennoch eine strange Situation, wenn du deinen Vorgänger als Trainer
verlierst. Naja, klar, und verstehe ich, dass man als Neosportdirektor dann seine eigenen Ansätze durchbringen will, und volles Verständnis dafür. Und ja, schauen wir mal, wie es funktioniert. Also bis jetzt kann man, finde ich, Robert Klaus ja noch nicht bewerten.
Ja, viel zu früh. Der braucht die Vorbereitung.
Soll jetzt mal eine Vorbereitung machen. Ja, es war ein durchwachsener Rapid-Herbst. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er wirklich so schlecht war. Sie sind im Cup noch dabei, sie haben immer wieder ihre Befreiungsschläge drinnen gehabt. Ja, es war jetzt nie so eine wirklich haarsträubende Phase drinnen, oder?
Ja, aber es gibt dann immer wieder die Rückschläge. Also mir kommt vor, so Rapid-Saison ist mittlerweile gefühlt wie und täglich grüßt das Murmeltier. Du machst im Sommer gefühlt gute Transfers, holst richtig starke Spieler nach Hütteldorf. Ja, auch in diesem Sommer. Seidel, Majulu, haben alle...
Zvetkovic halt sofort verletzt.
Ja, das ist bitter. Der wäre der Aggressive Leader auch gewesen, dieser Mannschaft. Der hätte dann noch eine andere Rolle auch in diesem Kader, glaube ich, für das er wichtig wäre. Aber du startest nicht schlecht, dann hast du die ersten, dann sind die Fans euphorisiert und dann wachsen schnell die Bäume in den Himmel in Hütteldorf. Jetzt vielleicht gar nicht beim Verein, aber im Umfeld. Mhm. Und dann bekommst du die erste Klatsche und dann bekommst du die zweite Klatsche und dann ist schon wieder alles Arsch. Und dann hinterfragt man sich, warum macht man das, warum ist der noch Trainer, warum hat der hat ja nur einen Stahlgeruch, deswegen ist er bei Rapid. Es ist ja jedes Jahr eigentlich das Gleiche. Und am Ende kämpft man um Platz 4, 5, 6?
Um einen Europacup-Startplatz.
Bitte?
Um einen Europacup-Startplatz.
Ja, aber es ist enttäuschend. Ich meine, Entschuldigung, Rapid, rein vom Budget, rein vom Umfeld her, das ist fantechnisch mit Abstand die Nummer 1 in Österreich. Da muss man mehr draus machen können. Ich sag's dir, wie es ist. Also ich bin einfach enttäuscht. Und für mich ist auch ein Nicolas Kühn ist die Vermenschlichung der Rapid-Saison. Das schaut gut aus, aber es ist einfach nicht effizient. Bring deine Expected Goals da rein.
Ich weiß gar nicht, aber Nicolas Kühn war sehr weit oben mit dabei, auch von den Expected Assists und allem drum und dran. Ja. Wie du sagst, es fehlt natürlich an der Effizienz.
Ich glaube, bei den Expected Goals, da sind sie ja, da spielen sie um einen Meistertitel. Aber es ist eben scheißegal, weil es gibt keine Konjunktivmeisterschaft in Österreich.
Guter Burgstaller nicht so dominant, weil das hat dazwischen auch immer wieder gefehlt. Ja. Hat es ins Nationalteam zurückgeschafft, auch geil. Ich meine, was ihnen gelungen ist, wieder, ist mit Nicolas Sattelberger einen ganz jungen Spieler zu etablieren, der wieder einen Geldbringer. Mhm. Vielleicht sogar schon im Sommer.
Ja, aber was, dass dann wieder um Platz 6 spielt?
Ja.
aber versteh's nicht. Es muss jetzt endlich ein Entwicklungsschritt kommen. Das fehlt mir einfach bei Rapid. Es ist immer nur diese Sehnsucht, da endlich vorne angreifen zu können. Und es endet immer, meistens im Oktober, November schon, mit... Da zerplatzt der Traum. Das war's dann.
Wenn es bis November geht, dauert lang in den letzten Jahren.
Ja, eh. Ja. Das ist es einfach,
was passiert im Frühjahr, deiner Meinung nach?
Vielleicht ist Robert Klaus genau derjenige, der. Das ist so eine scheiß Redewendung. Der den schlafenden Riesen wach küsst. Vielleicht ist Robert Klaus und seine Spielphilosophie, nein, es ist kein Red Bull-Fußball, das ist einfach Ralf Rangnick-Fußball, den er damals schon in Hoffenheim hat spielen lassen und dann eben auch nach Salzburg mitgenommen hat, beziehungsweise zu Leipzig und natürlich die Trainer, die unter Ralf Rangnick gearbeitet haben oder generell in diesem Red Bull-Kosmos, dass die dann eben auch von dem geprägt sind, ist ja ganz klar. Ja, klar. Aber ich bleib dabei, es ist halt eine plakative Überschrift, wenn man sagt, Robert Klaus lässt Red Bull-Fußball in Wien-Hütteldorf spielen. So ist es nicht. Aber ja, junger Trainer, bin gespannt. Es ist schwer bis jetzt zu bewerten, in welche Richtung es mit Robert Klaus geht, aber bin auch schon gespannt, welche Spieler er von Markus Katzer im Winter vielleicht auch verlangen wird, um die Spielphilosophie, so wie es er im Kopf hat, auch auf den Platz bringen zu können.
Ja, bin ich auch gespannt.
Es muss auf jeden Fall aber auch was im Weststadion passieren. Ich meine, das ist keine Festung, Alter. Außer es Rapid mit mehr Punkten und der besseren Tordifferenz als im Allianzstadion. Platz 9 zu Hause.
20. Runde wird wichtig. Heim-Derby, SK Rapid.
Ja, vielleicht reißen sie das Stadion nochmal ab und bauen nochmal das Hanapi-Stadion auf. Dann hätten sie vielleicht eine Festung. Aber ja, ich meine, ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was im Winter passiert. Klar, Wiener Derby auch ganz wichtig. Was aber auch mit Marco Krühl passiert, auch immer wieder Thema in den Transferfenstern.
Hat er schon fix bei Werder und Fiorentina unterschrieben.
Ja, eh. Und ja, den Amerika hat er auch schon unterschrieben. Ja. Und den Interessenten aus der Türkei gab es auch. Mal schauen. Aber für diesen Herbst, lieber Rapidler, gibt es nur ein genügend. Die beste Austria Österreichs ist in Klagenfurt zu Hause. Die Packhult 11 ist zum dritten Mal in Folge auf dem Weg Richtung Meistergruppe. Chapeau.
Kann man nur den Hut sehen. Die sind da raufgekommen in diese Liga nach einer eher schmeichelhaften Aufstiegssaison, um so
Tabellendritter
so auszudrücken. Liga, ja. Und haben sich da unter den Top 6 etabliert. Ansatzlos. Muss man de facto so feststellen.
Wenn sie haben jetzt auch 5 Punkte mehr als in der Vorsaison. Und das verdankt man auch einer besseren Defensive. Also man hat 9 Tore weniger bekommen in dieser Spielzeit im Vergleich zum Vorjahr.
Ja, auch weil sie einfach vor allem in der Defensive halt auf Konstanz setzen. Also Nicolas Wimmer, Thorsten Mara, Till Schumacher, die haben ja alle von Anfang bis Ende durchgespielt. Da passiert ja nichts ohne die drei. Das macht sich halt einfach bezahlt.
Ich finde einfach, dass sie auch hohe Kontinuität auf wichtigen Positionen haben, eben wie du es schon angesprochen hast in der Innenverteidigung mit Mara Wimmer, du hast der Menzel, der auch schon in der Aufstiegssaison mit dabei war, ein Cosmas Getzus als Führungsspieler, enorm wichtig, auch wenn er jetzt so verletzt ist.
Rico Benatelli, wird man oft vergessen, gefällt mir richtig gut, richtig starker Fußballer.
Und Neuzugänge spielen eigentlich keine Rolle. Braucht Peter Backholz scheinbar auch nicht.
Spielen keine Rolle, ja, das stimmt, ja.
Ich meine, wenn du dir diesen Kader einfach auch ansiehst, wie viele Kicker da noch dabei sind, die gemeinsam mit Peter Packhult aufgestiegen sind 2021, das ist schon ein Wahnsinn. Und dann hast du eben einen Kicker dabei, der momentan alles so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, in den Schatten stellt. Sinan Kavaina, ich meine, Topscorer.
Der Bundesliga, nicht von
der Bundesliga, ja.
Der Bundesliga, ja.
8 Tore, 7 Assists. Ja. Woher kommt der auf einmal?
Alle Achtung, ja. Spielt jetzt wieder zentral. Also spielt jetzt wieder echter Stürmer. Taugt ihm, wie man merkt.
Ne? Ja. Nein, es ist wirklich, Austria Klagenfurt macht einfach Bock. Ich finde auch Peter Backhold, wie er sich gibt, das ist einfach, man hat von Peter Backhold noch immer dieses Bild, dieses grumpy old man im Kopf, wie er einst bei Rapid war, aber der versprüht so viel positive Energie auch wenn es vielleicht an der Seitenlinie dann etwas anders wirkt manchmal. Aber ich mein, der Vergleich ist ein bisschen heftig, aber er erinnert mich so, er ist die österreichische Variante von Carlo Ancelotti. Doch. Doch, ja, ich mache gerne also, Vergleiche mit großen Trainern oder mit großen Persönlichkeiten.
Ich finde, Peter Backhold hat einfach seine Rolle gefunden und Peter Backhold ist einfach inzwischen in einer Situation, wo er sich nichts mehr scheißen muss. Und er scheißt sich halt auch nichts. Ja. Na, er hat ein bisschen dieses Verkrampfte abgelegt. Ja. Er spielt immer wieder, ich glaube, er spielt auch gerne den Kasperl hin und wieder. Ja. Er legt sich darauf an. Ja. Man kennt ja seine Auftritte bei Saisonstart, Pressekonferenzen, da ist ja alles darauf ausgerichtet, dass Peter Backhold da ein paar Depper der Schmeiß macht. Ja. Aber es funktioniert und ich glaube vor allem seine Art und Weise kommt halt innerhalb dieser Mannschaft wirklich gut an. Ja. Und das ist das Wichtigste und das funktioniert. Zwei Anmerkungen noch zu aus der Klagenfurt. Das eine ist, Tugay Gemicibase nur 4 gelbe Karten in diesem Herbst. Was ist da los?
Er hat auch weniger gespielt.
War eigentlich mehr Frage als Anmerkung. Ja. Ja. Und das zweite ist, gut, sie haben das älteste Team der Saison aufgestellt mit 28,3 in der 6. Runde. Was ich eigentlich sagen wollte, die Finanzkennzahlen bei Austria Klagenfurt sind halt das tatsächlich sehr bedenklich.
Eher Flop, ja.
Ja. Und das seit Jahren. Also ich meine, ja, es gibt noch die Austria, die dann noch einmal über Next Level ist. Ja. Aber irgendwas muss in Klagenfurt passieren, weil lange wird sich das so nicht mehr ausgehen.
Ja, der Zuschauerboom, der wird aber, glaube ich, nicht kommen. Das ist das Problem. Ich glaube, vielleicht hat man ein bisschen mit mehr Euphorie gehofft in der Bundesliga, aber die Zahlen sind dann nicht parallel zur sportlichen Entwicklung, haben sie sich mitentwickelt. Und ja. Das ist, glaube ich, das Problem von Austria Klagenfurt. Problem könnte aber auch das schwere Restprogramm jetzt dann noch in dieser Phase sein, denn zum Jahresauftakt hat man gleich mal den LASK, man hat noch Salzburg, man hat noch Rapid, dann kommt noch ein schwieriges Spiel sicherlich gegen Blau-Weiß Linz und Austria Lucerna. Mal schauen, wie die dann unter einem neuen Trainer dann auch agieren werden. Also Platz 5 schaut momentan sehr gut aus, aber die werden schon auch noch kämpfen mit Rapid, der Austria und dem BRC um diesen Platz 5, 6, um in die Meistergruppe reinzukommen. Aber war richtig ein starker Herbst von Austria Klagenfurt, von Peter Backholt, und dafür gibt's die Note. Gut. Sie sind das Überraschungsteam der Herbstsaison. TSV Hartberg, so stark wie noch nie in der Bundesliga unterwegs. Kann das Marco Schopp eigentlich im neuen Jahr noch toppen? Oder ist das schon the Masterclass?
Ich glaube, es wär schon okay, wenn sie daran anschließen.
Ja, hey. Also, ich meine, die nackten Zahlen, 15 Punkte mehr als in der Vorsaison. Wie schon gesagt, so stark waren sie noch nie nach 17 Runden. Und auch dieser Sommer, da hat wirklich vieles funktioniert.
Ja.
Ich meine, Paul Komposch funktioniert, ein Lang, ein Maxi Entrup.
Ja.
Maxi Entrup kommt von
Ausliga. Wollen wir über Maxi Entrup
reden? Ja, gleich bitte, ja.
Ja, Maxi Entrup. 8 Tore, 3 Assists, der ist innerhalb von wenigen Wochen vom Machfeldstürmer zum Nationalteamstürmer unter Ralf Rangnick gereift.
Top-Golgeter gemeinsam mit Andy Gruber, mit Sinan Kawaina und Co. Und das, obwohl er 5 Spiele verletzungsbedingt eben auch verpasst hat. Gell?
Na, da ist halt alles aufgegangen im Herbst, und bin gespannt, ob er so ein Frühjahr hinlegt.
Und in der Premier League?
Wo er sein Frühjahr hinlegt.
Ja,
also mein Gefühl sagt mir, wenn der Angebot kommt, sollte es Hartberg annehmen und sollte es Max Entrup annehmen.
Ja, vor allem Max Entrup. 26 Jahre alt, also so viele Chancen. Vielleicht dieses Türchen öffnet sich nur einmal in der Karriere, vor allem Premier League. Man, vielleicht unterschätzen wir jetzt Max Entrup und er erzielt in der Rückrunde 20 weitere Tore und dann klopfen ganz andere Vereine an. Aber wir haben schon mal drüber gesprochen über Philipp Zulechner, dieses Half-Season-Wonder von Grödig aus der Saison 2013-14, der dann eben auch das Angebot angenommen hat, gleich nach Deutschland gewechselt ist.
Zu Freiburg, ja.
Und ich glaube, Max Entrup wäre gut beraten, wenn er die Chance auch nützen würde. Und ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass Hartberg, auch wenn sie jetzt die Option gezogen haben und den Vertrag bis 2025 verlängert haben, aber dadurch ist er noch wertvoller geworden für Hartberg.
Ja, denke ich auch. Abgesehen davon, man merkt halt, dieses Spiel, das Markus Schopp in Hartberg implementiert hat, das funktioniert. Das ist halt, sie spielen in Ruhe von hinten raus, sie haben lange Ballbesitzphasen. Funktioniert top. Die Joker funktionieren. Markus Schopp hat 10 Torbeteiligungen eingewechselt, also 7 Tore und 3 Assists. Damit hat das goldenste Händchen aller Bundesliga-Trainer. Die haben kein einziges Gegentor aus Standardsituationen kassiert in dem ganzen Herbst. Also es sind so viele, viele Puzzleteile, die halt perfekt zusammenpassen. Und wie du sagst, und die Neuzugänge hauen auch nicht hin. Ja. Dann ist Afti zurückgekehrt. Funktioniert wieder ein Hartberger.
Hartberg und Afti, das ist ein Perfect Match. Wer hätte sich das vor ein paar Jahren gedacht? Aber das läuft einfach richtig gut. Du hast über Puzzlestücke gesprochen. Mhm. Das Puzzlestück, was mir aber in Hartberg noch fehlt, ist jetzt nicht Stadion, ja, das ist natürlich auch ein Thema, sondern eher der Zuschauerzuspruch. Du hast jetzt wirklich einen überragenden Herbst gespielt, und ja, der Jahresabschluss gegen den WRC ist jetzt nicht so sexy, aber keine 2000 Zuschauer gegen den WRC zu Hause, das tut dann eben schon weh, weil du erwartest dir ja auch eine Belohnung als Verein,
ja, na klar,
dass dann eben mehr Zuschauer ins Stadion kommen.
Du hast im Cup gegen Salzburg keine 3000 Zuschauer daheim. Ne? Vielleicht ist es schon das Stadion, ne, dass da natürlich einmal einen Push gibt und sie müssen dieses Stadion jetzt relativ bald in Angriff nehmen. Das ist ja eh allen bewusst, ja, und wird auch ein Knackpunkt werden in der Vereinsgeschichte des DSV Hartberg. Aber ja, es tut mir leid, aber ich sehe jetzt, in Hartberg kann sie immer Schnitt.
Ja, das vielleicht nicht, aber ganz ehrlich, ein Siemerschnitt in Österreich haben eh nicht viel, ja, viel Vereine. Aber du kannst dich schon als Verein etablieren, der zwischen 5 und 8 dann eben auch 4.000 bis 6.000 Zuschauer im Schnitt vielleicht auch anlockt. Ganz ehrlich, ich glaube, wir waren vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren hätte man Ähnliches über die SV Ried sagen können. Denn als die aufgestiegen sind in die Bundesliga, haben auch wenige Bock auf die SV Ried gehabt. Aber was dann in den Jahren danach entstanden ist in Oberösterreich im Innviertel, das ist grandios gewesen. Und da war eben schon immer eine Basis an Fans vorhanden. Bin ich mir nicht sicher, ob Hartberg da diese Basis schon hat. Sie haben schon ein paar Fangruppierungen, die ja Choreos machen und was weiß ich. Aber die muss ich eben jetzt dann in den nächsten Jahren vergrößern. Und dafür braucht es eben einen nächsten Step und das ist ein neues Stadion.
Jetzt sage ich als Gegenbeispiel zu Ried Mattersburg, ja, wo das Ganze immer so ein bisschen Volksfeststimmung gehabt hat und sich dann halt irgendwann was ausgelutscht. Irgendwann hat es halt keiner mehr interessiert und das ist halt langsam aber stetig bergab gegangen vom Zuschauerinteresse her.
Ja, aber dann sollen sie sich
eher die Hartberg-Region übrigens.
Schau, es ist ja schwer in der Steiermark, du hast einfach ganz viel Konkurrenz.
Lafnitz.
Ja, Lafnitz, du hast aber Sturm GRK, du hast ganz viele Vereine einfach in der Steiermark, die auch Zuschauer anlocken, aber das Gleiche gilt für Oberösterreich auch. Ich glaube, das wäre schon der nächste logische Schritt für das SV Hartberg, um eben auch in der Richtung endlich in der Bundesliga anzukommen.
Letzte Frage, ganz kurz, was tippst du? Steht das nächste neue Stadion in der Steiermark in Graz oder in Hartberg?
Hartberg.
Ich glaube es nämlich auch.
Ich bin mir, ja, Hartberg wird das schon wuppen. Also 6 Punkte Vorsprung auf dem WAC und die momentan eben Platz 7 haben, um das auch kurz zu erklären. Aber es schaut schon sehr gut aus für Hartberg zum Jahresauftakt, dann gleich gegen die Austria, dann nach LASK Altach, WSG und Sturm. Es schaut sehr gut aus, als würde man auch in die Meistergruppe einziehen für das Team von Markus Schopp und generell, was für ein Herbst der Oststeirer, da kann man nur die Note sehr gut geben. Neuer Trainer, neue Philosophie. Es dauerte ein wenig, aber mittlerweile läuft Sageda Boll richtig gut in Oberösterreich. 2 Punkte mehr als in der Vorsaison und gefühlt ist da sogar noch Luft nach oben.
Mhm. Ja, finde ich auch, dass das der neue Trainer sehr gut gemacht hat. Auch diesen ganzen Riesenkader zu managen.
Mhm. Ja, also, stimmt. Also, das musste mal über sich behalten.
Ja, es wird nicht jeder happy gewesen sein im Laufe dieser Herbstsaison, aber das hätte schon das Potenzial für wesentlich mehr Unruhe gehabt.
Mhm. Aber ja, das hat er wirklich sehr gut kommuniziert, auch weniger kommuniziert, vielleicht generell die ganze Thematik Bezi Michael. Das bleibt eben auch in Erinnerung von diesem Herbst. Mhm. Aber das wird momentan so ein bisschen auch überschattet von der wirklich guten sportlichen Entwicklung. Du hast mit Robert Schuler einen Kapitän, der eben mega abliefert. 7 Tore, 7 Assists. Man ist eine absolute Heimmacht. Bestes Heimteam der Bundesliga. Ungeschlagen auf Platz 1 in der Heimtabelle. Also da funktioniert schon sehr viel. Und wir dürfen nicht vergessen, auch der Transfer von Keita Nakamura, der ist auch in diesem Sommer über die Bühne gegangen. Und das war für mich schon auch eine neue Zeitrechnung in Sachen Transfers beim LASK.
Stimmt, ja. Also was haben sie letztendlich kassiert? 12 Millionen, Euro, ja. Und sie haben ja einige Spieler, die das Potenzial haben, ähnlich wie Keita Nakamura zu performen und dann aufzugehen. Ja. Man muss dazu sagen, viel Verletzungspech auch immer wieder drinnen gehabt. Ja. Also auch deswegen vielleicht gut leicht zu managen gewesen, weil immer wieder wer ausgefallen ist, von Daboe über Lenny Pinto, Adil Taoui, grundsätzlich die ganze Saison out, Anselm etc. Aber ja, da sind schon ein paar und vor allem vorne ein paar dabei, wo ich sage, die haben schon das Potenzial aller Nakamura.
Ja, und es ist einiges auch passiert im Sommer. aber die Neuzugänge, die spielen jetzt ja gar nicht so die große Rolle. Ein Andres Andrade für mich auch kein gefühlter Neuzugang, ja, weil er Linz erkennt, er war bei Linz ein schönes Oberösterreich und
Riesenverstärkung auf jeden Fall wieder in der Abwehr.
Also von dem her, das passt schon und die Entwicklung spricht für den LASK. Jetzt ist ja immer nur die Frage, wohin geht die Reise in dieser Saison? Und du hast am ersten Spieltag des neuen Jahres gleich mal das Gipfeltreffen zwischen Salzburg und Sturm Graz. Sie haben momentan 7 bzw. 5 Punkte Rückstand auf Salzburg und die Grazer. Der LASK startet gegen Klagenfurt, dann Happerg, WRC, Altach und zum Abschluss die Mozartstädter. Kommt der Großangriff in dieser Saison von Thomas Sagedo und Co.?
Ich glaube, so eng wie da vorne alles dabei ist, ja, wenn nach der Punktehalbierung da 1, 2, 3 Spiele in die richtige Seite fallen, dass der LASK natürlich noch einmal gefährlich werden kann.
Sehe ich nämlich auch so. Also, die Entwicklung spricht...
Ein letzter Punkt noch. Geiles Stadion.
Ja, gefällt mir. Von außen gefällt es mir weniger, aber ja, von aber innen drin ist es wirklich.
Das ist schon richtig stark. Ja. Ich meine, sie haben eine Partie, glaube ich, jetzt gehabt, wo sie unter den 10.000 waren. Das war das Heimspiel gegen Altach mit 9-8. Aber sonst, wenn ich das jetzt richtig sehe, immer über 10.000 Zuschauer. Und
ja, ganz ehrlich, das ist endlich mal ein neues Stadion, das auch Volley gleich zu einer Heimfestung wird. Das haben wir eben heute eh schon besprochen bei Rapid, das war aber bei der Generali Arena nicht anders. Auch da, das ist nie zu einer Heimfestung geworden. Die Linzer haben das zu einer Festung gemacht. Nicht nur der LASK, sondern auch Blau-Weiß, finde ich. Und läuft sehr gut bei den Linzern und weil es so gut läuft, geben wir gleich die Note gut. Sie sind auch in dieser Saison der Salzburg-Jäger Nummer 1. Sturm Graz hat einen Punkt mehr als im Vorjahr geholt. Beste Zwischenbilanz nach 17 Runden seit der Saison 2017-2018. Damals 38 Punkte. Unter welchem Trainer?
Franco Foda.
Heiko Vogel. Nein, Franco Foda. Ja, stimmt. Nein, sie haben sich da einfach festgesetzt mittlerweile da vorne. Also sie sind wirklich, ich würde jetzt ja nicht sagen, auf Augenhöhe mit den Salzburgern, auch wenn es punktemäßig so wirkt, aber sie werden immer besser, sie werden immer unangenehmer für die Mozartstädter.
Das ist richtig, ja. Haben das gut gemacht, wobei halt der ein oder andere Ausrutscher entbehrlich war. Ja, da diese 2 Niederlagen hintereinander gegen die Austria vor allem und dann gegen den LASK tun ihnen natürlich weh. Und als SK Sturm muss man auch bei Blau-Weiß Linz gewinnen, wenn man um einen Titel mitspielen will. Aber
ja, sonst ist die für Salzburg, die haben zu Hause gegen Blau-Weiß verloren. Ja, aber ich meine,
sonst alles gut.
Ja, sehe ich. Ich meine, generell sehr schwieriges Transferfenster im Sommer für Andi Schicker, Gregory Wüthrich, schon beim Medizincheck in Augsburg. Alexander Brass hat extrem geflirtet mit Lorient. Backup-Plan für Andi Schicker muss er sich irgendwie zurechtlegen. Unterm Strich sind da beide geblieben. Richtige Entscheidung getroffen. Brass auch gleich verlängert. Jon Gorenz Stankovic verlängert bis 2026 oder
27.
Ja. Und mit Simon Vlodacic einen geholt, der in die Fußstapfen von Emega gestiegen ist und die ausfüllt. Ich meine, ganz ehrlich, Emega hat auch keine gute Tore
gehabt letzte Saison. Vlodacic ist gut, ja. hat seine 5 Tore gemacht in der Meisterschaft. Glaube auch, dass Sidi Yatta richtig gut ist. Der hat halt extremes Verletzungspech gehabt, also auf den kann man schon noch einmal gespannt sein im Frühjahr. Also der hat schon auch das Zeug, dass der seine 10 Tore plus macht in einer Halbsaison.
Braucht Sturm überhaupt einen Zielspieler, der 20 plus Tore erzielt? Ich meine, echt in der Vorsaison, Sakari und Emega, ich glaube, die haben knapp an die 10 Tore gehabt, sind Zweiter geworden, haben Kapsiger geworden. Klar. Nein, Sturm greift kollektiv an. Die haben einfach extrem viele Spieler, die für Tore gut sind. Haben auch in dieser Saison gab es 14 verschiedene Torschützen, 11 in der Bundesliga und wettbewerbsübergreifend dann eben 14. Mhm. Also es braucht eigentlich gar nicht so diesen Zielspieler.
Das ist richtig, ja. Aber wenn du einen hast, wo du weißt, der trifft in jeder Partie, ist es trotzdem recht angenehm.
Angenehm ist es trotzdem, wenn du weißt, wenn der verletzt ist, dass du noch 3, 4, 5, 6 andere Spieler hast, die ebenfalls.
Im Idealfall hast du beides, ne?
Ja. Also, ich glaube, diese Situation ist sehr gut.
Stichwort Tore.
Ja.
11 Tore aus Standardsituationen gemacht in dem Herbst, damit Bestwert in der Liga. Also auch das ist noch einmal eine extra Waffe des SK Sturm. Plus, in 7 Spielen sind sie in Rückstand geraten in dem Herbst und haben nur 2 davon verloren.
Große Moral.
Auch das ist eine Qualität, ja.
Definitiv. Ich bin gespannt. 2 Punkte Rückstand. Mhm. Irgendwie hat man das Gefühl, dass es in dieser Saison, ich meine, vielleicht reden wir das jetzt einfach auch nur ein, weil ich endlich mal wieder einen anderen Meister haben möchte. Aber es fühlt sich so an, als würde es wirklich die Chance geben, dass in dieser Saison der Meister in Österreich nicht Red Bull Salzburg heißt. Ich würde aber auch gar nicht sagen, dass es jetzt zwingend Sturm Graz sein muss.
Mhm. Hartberg?
Hartberg, aber dann kriegst du fix ein neues Stadion.
Dann baut's die Annerl alleine.
Ja. Du, Sturm und LASK, die sind wirklich die haben sich in den letzten Jahren einfach gut entwickelt. Die sind da immer näher dran gekommen. Gleichzeitig spielt Salzburg keine überragende Saison, meiner Meinung nach. Und wieso soll es nicht in dieser Spielzeit endlich das Ende dieser Salzburger Serie geben?
Bin gespannt. Ich glaube, dass Sturm im Frühjahr schon noch einmal nachlegen kann. Sehe ich auch so wie du. Ja. Dieser Europacup-Herbst zehrt schon an ihnen, zumal die Ergebnisse international jetzt nicht nach Wunsch sind bis jetzt. Ja.
Jahresauftakt bei Red Bull Salzburg. Es ist eigentlich gefühlt jedes Mal ist ein Jahresauftakt Erster gegen Zweiter, oder? Und dann glaubt man immer, und jetzt sind's drauf. Egal, ob es jetzt der LASK ist oder Sturm. Und dann fährt Salzburg meistens drüber.
Na, weil es ist grundsätzlich schon ein unangenehmer Jahresauftakt, den Sturm hatte. Weil sie haben die Austria im Cup, dann am Salzburg, dann am Rapid. Das ist schon mal knackig.
Ja, aber wenn du das gut überstehst, dann fliegst die restlichen Runden zum Meistertitel vielleicht. Aber dann wäre es natürlich eine Note sehr gut für den Herbst bisher, für die Saison bisher, gibt's die Note gut von uns für Sturm Graz. Es war ein turbulenter Sommer für die Mozartstädter. Jaisler weg, Freund weg, Struber da und es bleibt Tabellenplatz 1. Spricht das jetzt für die Mozartstädter oder gegen die Konkurrenz?
Du hast das eh vorher schon angesprochen. Ja. Gefühlt, oder alle haben irgendwas gefühlt, Salzburg macht das nicht gut heuer. Ne? Und wenn man sich einmal die Ausgangssituation anschaut, dass mit Jaisler ein Trainer, was war es, 1 oder 2 Tage vor Saisonstart sich verabschiedet, dass sich der Architekt, der langjährige Architekt dieses Kaders mit Christoph Freund Richtung München verabschiedet, ja, dass Salzburg ad hoc reagieren muss, ja, und mit Gerhard Struber einen Trainer holt, der zwar die Red Bull DNA hat, ja, aber trotzdem bis auf 3, 4 Leute in dem Kader niemanden aus diesem Kader kennt und mit dem noch nie gearbeitet hat, ja? Dass mit Bernhard Zehrenbuchner ein neuer Sportchef da daherkommt. Ja? Dass du dann noch, soll ich jetzt aufzählen, wer alle verletzt war in der Saison in Salzburg? Ich glaube, es geht schneller, ich zähle auf, wer nie verletzt war. Ja? Ja. Amar Dedic.
Ja,
absurdes Verletzungspech, ja, von Spielern, die ja eigentlich absolute Leistungsträger in dieser Mannschaft sein sollten oder könnten, ja, also von Fernando über Kjærgaard und Sucic und wie sie alle heißen, ne. Ich glaube, so schlecht läuft es dann doch nicht.
Es hat jeder erwartet, dass Salzburg dann nach dem Abgang von Jaisle und dieser fast parallel dazu die Meldung kommen, dass Christoph Freund zu den Bayern wechselt, hat ja jeder erwartet, unter Struber, na Alter, die werden da eine stülpern in die Saison, da können sie die anderen Mannschaften ein bisschen am Vorsprung rausspielen. Die haben einfach 6 Siege in Folge gleich zu Beginn hingelegt, eine Siegesserie. Und dennoch fehlt mir in dieser Saison, und vielleicht, es ist eben meckern auf hohem Niveau, aber es ist eben, Red Bull Salzburg ist eben, kann man schwer mit den anderen Mannschaften der österreichischen Bundesliga mittlerweile vergleichen. Und ich hätte eigentlich gerne, wenn ich mir ein Salzburg-Match in der Bundesliga ansehe, dass das mehr Zauber versprüht. Der Tage Marco Rose, Jesse Marsch zum Teil auch noch. Das fehlt mir. Ich meine, Jesse Marsch ist schon nicht.
Ja.
Ich finde, Matthias Eisle, Fußball war nicht mehr so attraktiv man anzusehen. Ist so sexy,
ja. Ja, stimmt, ja. Aber ich weiß nicht, wie weit Salzburg grundsätzlich den Anspruch hat, zu zaubern. Ich glaube, dass regelmäßig alle Titel holen und Spieler für Millionen verkaufen, reicht ihnen.
Ja, aber ein paar Zuschauereinnahmen mehr wären nicht schlecht und der Salzburger Publikum...
Glaubst du, dass Salzburg die Zuschauereinnahmen auch nur annähernd irgendwo jucken?
Ja, okay, trotzdem. Es ist, glaube ich, schöner, wenn du vor 15.000 spielst.
Na, ja.
Und nicht vor, wie viel waren es, gegen 4.000 irgendwas oder 3.000?
WC 3.921.
Ja. Das ist schon enttäuschend.
Natürlich ist das enttäuschend, brauchen wir nicht diskutieren. Ja. Dafür haben sie halt die Europa im Europacup die Hütten jedes Mal fast voll. Ne?
Ja, das passt eh. Das ist ja auch schön. Transferphase ist ja auch zum Teil geglückt, zum Teil weniger. Oder wenn du jetzt schaust, Alex Schlager, voll funktioniert.
Ja.
Hätte ich mir in der Form nicht gedacht, aber.
Ja, voll aufgegangen Schlager.
Entwicklungsschritt gemacht.
Dersic kann man nicht bewerten.
Verletzt.
Fast die ganze Zeit verletzt. Ja.
Peter Radkov, 5 Millionen hat man ihn geholt, aber das ist so der, das ist ein Klassiker bei Salzburg. Die Stürmer, die viel Geld kosten, reißen in der ersten Saison eigentlich nie etwas. Eben, ja.
Also Peter Jonathan Radkov Soriano. reden wir in einem Jahr weiter, ja. wo der steht. Ja.
Nochmal, Entschuldigung, Soriano, Alain, ja. Munas Dabur, Noah Okafor, alle vier Stürmer haben nicht in der ersten Saison funktioniert.
Ja, plus die ganzen Jungen, die das zu liefern geholt haben, die auch alle immer gebraucht haben. Ja. Mats Bitstrup gefällt mir extrem gut.
Mega.
Also, wenn ein Mensch Red Bull DNA hat, dann der.
Ja, aber wirklich, ist der Red Bull Fußball.
Ja, wie er oft zitiert wird. Wie kann das sein, dass der 22 Jahre werden musste, um beim Red Bull Club zu landen?
Ja, ist strange. Aber gut, für den hat man auch ein bisschen Kohle hingelegt. Da hat man auch schon erwarten können, dass der dann funktioniert, vor allem in diesem Bereich, im Mittelfeld.
Und dann sind wir halt bei Karim Konaté, der halt auch seine 8 Tore gemacht hat. Ne?
Ja,
also so schlecht läuft das nicht. Und eine letzte Sache noch.
Ja, bitte.
Von den 4 jüngsten Startaufstellungen der Bundesliga-Geschichte waren 3 aus diesem Herbst von Gerhard Struber.
Mhm.
Eine, die auf Platz 3 war, Matthias Eisler.
Okay.
Also das kommt auch noch dazu, die sind mit 21,1 Jahren im Schnitt haben die jüngste Startaufstellung in der Geschichte der Bundesliga gehabt.
Ja, aber jetzt geht es dir nicht ab.
Weil der Ulmer halt nicht immer spielt, aber ist ja wurscht. Ja,
ja, aber geht es dir nicht auch so, dass du das Gefühl hast, Salzburg ist in dieser Saison zu knacken? Jetzt gar nicht aufgrund der Leistungen von Sturm oder LASK, sondern auch, weil Salzburg etwas schwächelt. Ich glaube
aufgrund dessen.
Also wegen der Konkurrenz?
Weil ich habe eher das Gefühl, dass jetzt irgendwann, also dass die Chance sehr hoch ist, dass einem Konkurrenten eine absolute Traumsaison auskommt, um die zu knacken.
Ich weiß nicht, was ich drauf sagen soll.
Macht ja nichts.
So ein emotionaler Moment gerade. Nein, es kann wirklich sein. Also mir fehlt, wie gesagt, mir fehlt dieser Zauber, Szoboszlai, Haaland, der Junuzovic, diese Champions League-Saison, das war schon Wahnsinn, wenn man bedenkt,
ja,
welche Spieler da vor 3 Jahren in Salzburg gehen.
Aber wer weiß, vielleicht reden wir in 5 Jahren wieder und sagen, oh, kann sich noch erinnern? Bitstrup und
Kovac. Ja, aber das ist ja eh, aber trotzdem. Es ist gut, er ist ein Arbeiter
von
dem Herrn.
Das ist das Geschäftsmodell von Red Bull Salzburg.
Ja, aber
du bist heute sehr negativ, muss ich sagen.
Finde ich jetzt gar nicht. Also eigentlich würde dir Red Bull Salzburg, glaube ich, befriedigend geben. Du hast interveniert, du hast gesagt, du bist deppert, du kannst Salzburg für diese Saison, sie sind Erster. Ja, sie haben nur 3 Punkte weniger als in der Vorsaison geholt. Und dennoch, dann schauen wir an den Topwert der Saison 2018-19 an mit 45 Punkten unter Marco Rose. Egal, wir geben Salzburg ein Gut. Und das war sie, die erste Bundesliga-Spezialausgabe der Zwarer-Konferenz. Alle 12 Vereine haben eine Note bekommen. Das Fußballjahr 2023 in Österreich ist zu Ende.
Schade, aber ja. Ich freue mich auf 24.
Ich glaube auch, da wird einiges passieren. Und wie gesagt, Spannung pur in der Admiral-Bundesliga. Und vielleicht sehen wir im Sommer dann wirklich einen anderen Meister als Red Bull Salzburg. Die Chancen stehen gut in diesem Sinne. Harald, ich weiß nicht, wie ich jetzt abgeben soll, denn ich kann nicht sagen, tragt es in die Welt hinaus, Viva la Liga 2. Wie beendet man eine Sendung, in der man das nicht sagen kann?
Man verabschiedet sich einfach und sagt, schön, danke, dass ihr euch das bis zum Ende angeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wie warst du zufrieden mit ihm?
Extrem schlecht begonnen und am Ende live an, würde ich sagen.
Es ist immer ein Spektakel für die Zuschauer, glaube ich. Wir bleiben bodenständig und...
Was soll ich jetzt sagen?
Ich bin wirklich glücklich, also ich habe keine Worte jetzt.
Aus.
Ende.